Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Christian Fries. Gastgeber ist Klaus Gnichwitz. Christian Fries, Sie sind, und jetzt muss ich erstmal ein bisschen was aufzählen, Musiker, nämlich ausgebildeter Konzertpianist, der auch komponiert, Autor. Und als dieser waren Sie zum Beispiel eingeladen nach Klagenfurt und nominiert für den Ingeborg-Bachmann-Preis 2010. Sie sind Schauspieler mit einem festen Engagement seit gut 5, 6 Jahren in Gießen am Stadttheater und Sie inszenieren auch. Sie arbeiten also auch als Regisseur. Mhm. Ich habe da doch bestimmt was vergessen, oder?
Stimmt, ich male auch noch, aber das wissen die wenigsten.
Womit wollen wir anfangen, Herr Fries? Ich habe zunächst gedacht, als ich mich auf die Sendung vorbereite, wir fangen mit der Musik an, mit dem Klavierspielen. Ja. Weil mir kam so vor, als wenn das Ihre erste Ausbildung gewesen sei. Aber dann habe ich in einem Text von Ihnen gelesen, ich habe sehr früh angefangen zu schreiben, eigentlich zu keinem Zeitpunkt je damit aufgehört. Alles andere war Zulieferei, Materialzulieferei. Steht das Schreiben im Mittelpunkt Ihres Lebens?
Ja, ich glaube, das kann man sagen. Meines Lebens, meines inneren Lebens jedenfalls und meines irgendwie Ausdruckslebens, wenn man es so nennen will. Natürlich nicht, oder was heißt natürlich, aber nicht im Mittelpunkt meines ökonomischen Lebens.
Können Sie sich erinnern, wann Sie zum ersten Mal bewusst geschrieben haben? Ach Texte Gott. Wirklich abgegeben, abgesondert, rausgelassen?
Also, ja, das ist wirklich, hat wirklich sehr früh angefangen. Wirklich als, ich glaube, als 7-8-Jähriger. Ich meine, das sind natürlich dann entsetzliche Kopien von irgendwelchen Jugendbüchern gewesen oder schreckliche Reimereien. Aber diese Idee, Schriftsteller zu sein, die ist wirklich sehr, sehr früh geboren. Und ich habe natürlich auch häufiger darüber nachgedacht, wo das hergekommen ist und wie so ein Wunsch überhaupt entsteht.
Würde ich jetzt auch wissen wollen.
Genau. Denn später überlegt man sich das ja dann auch, also wie kommt es dazu, will ich das denn wirklich weitermachen? Also ich spüre, dass ich damit eigentlich auch gar nicht aufhören kann. Also ich habe in gewissem Sinne keine Wahl, aber wo kommt so eine Prägung her? Ich denke dann immer, es hat irgendwas damit zu tun mit der Hochachtung, mit der mein Vater Bücher in der Hand gehabt hat. Das habe ich natürlich irgendwie auch gesehen und ich habe gesehen, dass solche Bücher zu schreiben offensichtlich ein hohes Gut ist und Ruhm verspricht und geehrt werden von meinem Vater. Ich weiß nicht, ob das der Hintergrund ist oder ob man sagen kann, es gibt wirklich irgendwas, was man schon mitbringt an Richtungen. Aber da bin ich sehr im Zweifel. Also ich glaube, die Dinge werden doch nach der Geburt an einen herangetragen und entwickeln sich dann erst so wirklich.
Sie haben es gerade schon erwähnt, Christian Fries, der Schriftsteller, kann davon nicht leben.
Nee.
Der steht nicht im ökonomischen Mittelpunkt Ihres Lebens.
Nein.
Aber ich glaube, es ist auch so, nur schreiben, also selbst wenn es ökonomisch gehen würde, wäre auch nicht Ihr Ding.
Ja, das ist richtig. Also das würde mich, glaube ich, echt verrückt machen. Ich merke das in Phasen, wo ich das tue, dass ich dann doch immer irgendwie dem Wahnsinn ausgesetzt bin und in gewisser Weise, das hat natürlich einfach mit der Klaustrophobie zu tun, ich ziehe mich dann auch wirklich schon irgendwie zurück oder ich nutze Zeiten, wo ich einfach allein bin, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da die Tür zumache, ich gehe dann auch viel raus, ich gehe viel ins Café, ich gehe viel schwimmen oder sowas, aber ich bin immer mit mir und gerade wenn es darum geht, einen Text in so eine Endredaktion zu überführen, also zu Ende zu schreiben und zu perfektionieren, in Anführungsstrichen, das ist ein höllischer Prozess, also das Schreiben und die Entwürfe machen, sozusagen der Erstwurf, das ist sehr angenehm, das erheitert und erhebt mich. Aber die Dinge dann zu fügen und zu einer wirklichen Endfassung zu bringen, das ist ein wirklich sehr qualvoller Prozess.
Worüber schreiben Sie, Herr Fries? Wenn ich sage, Sie schreiben über sich, ist das wahrscheinlich nicht ganz falsch. ich kenne einen Satz von Ihnen, ich schreibe aus offenen oder halb vernarbten Wunden heraus. Was sind das für Wunden bei Christian Fries?
Ja, da muss ich ein bisschen nachdenken, was man da sagen kann. Radioschweigen ist schlecht, ne? ich gehe davon aus, dass für jeden das Wachsen, das Älterwerden, das aus der Kindheit austreten, das in die Gesellschaft eintreten, dass das irgendwie ein, ein Prozess ist, der Wunden hinterlässt und Narben hinterlässt. Also es gibt jetzt in dem Sinne nichts, wo ich sagen kann, da ist mir dieses und jenes passiert und ich habe dies und jenes Trauma davongetragen. Obwohl, das gibt's auch. Also es gibt die Klassiker, ich habe eine problematische Geburt gehabt und ich habe als Siebenjähriger eine schwere OP gehabt und bin da wohl dem Tod irgendwie nah gewesen. Und das Dritte, was ich dann meist noch erwähne, ist, dass ich als 15-Jähriger ein Jahr lang nach Amerika gegangen bin, was in gewissem Sinne schon ein traumatischer Prozess gewesen ist, weil ich einfach auf diese Art des Herausgerissenwerdens aus dem elterlichen Zusammenhang, aus dem schulischen Zusammenhang in Duisburg, wo ich geboren bin und wo ich groß geworden bin, nicht vorbereitet war. Das war ein sehr hartes Jahr, aber wo jetzt genau dann die Wunden sitzen, ist schwer zu formulieren, ne? Also das insgesamt komme ich auf bestimmte Themen einfach immer wieder zurück. Und
welche sind das?
Das ist schon Vater, Mutter, Kind irgendwie. Also das alte psychoanalytische Dreieck ist da sehr präsent. Das ist der Körper im weitesten Sinne, irgendwie der Kampf mit selbigem. Das ist in dem Zusammenhang natürlich auch die Sexualität, wobei es da schon sehr natürlich auch in gesellschaftliche Bereiche übergeht. Also man kann sich ja nicht, also man ist ja immer irgendwie integriert in eine bestimmte Gesellschaft, die meinetwegen dieses Thema zum Beispiel auf eine bestimmte Weise behandelt, ne? Also Sexualität ist ein gesellschaftliches Thema und nicht so sehr ein individuelles, aber es begegnet einem natürlich erst einmal individuell. Also wäre noch so ein wichtiges Thema. Und dann schon irgendwie die Kämpfe in der Gesellschaft, alles was mit Karriere und Fortkommen zu tun hat und natürlich aber auch mit der inneren Haltung dazu. Ne? Und ich habe die Neigung, solche Phänomene zum Beispiel, die in dem Zusammenhang Thema werden können, sehr ironisch zu überziehen, also die Satirische ein bisschen zu ziehen. Und was zusehends mir bewusster wird als Thema, das aber eigentlich auch immer schon da war, ist der Kampf mit der Bildung. Also das ist für mich, glaube ich, von sehr früh an, sagen wir mal 13, 14 an ein Thema gewesen. Natürlich auch zunächst mal irgendwie affirmativ. Zunächst war Bildung und Lesen und Texte kennen und Autoren kennen für mich ein Auszeichnungsmittel. Also es hat mich sozusagen in eine Elite innerhalb der Schule irgendwie katapultiert. Und auch später das Philosophiestudium, das ich nach der Schule begonnen habe, hat ähnliche Funktionen erfüllt. Und dann kam aber eine Zeit, und das hängt natürlich jetzt auch wieder mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, wo ich gemerkt habe, dass das eigentlich alles wegbricht. Also ich würde heute sagen, das Bildungsbürgertum geht unter. Jetzt wird es sehr gelehrt. Das Bildungsbürgertum geht unter. Es geht auch eine bestimmte Vorstellung von Individualität und Eigenständigkeit und Innerlichkeit unter. Und in gerade auch den neueren Texten, glaube ich, kommentiere ich das indirekt. Also ich thematisiere das nicht im Sinne von Doppelpunkt, das ist mein Thema, aber das steckt drin.
Nun haben Sie veröffentlicht ein Buch.
Ja.
Vater gibt seinen Weinhandel auf.
Genau.
Ein relativ schmales Bändchen, Prosa und Szenen, glaube vor 2 Jahren erschienen.
Genau.
Es gibt viel Unveröffentlichtes. Vieles, was fertig ist, Romane, Szenen, Theaterstücke. Vieles liegt in Ihrer Schublade fertig.
Ja.
Einiges auch noch in Arbeit.
Ja.
Warum? Warum gibt es nur eine Veröffentlichung? Weil Sie, kann ich mir vorstellen, auch am Markt im Umgang mit Verlegern so Ihre Schwierigkeiten haben? Nicht, weil die Texte schlecht sind, sondern weil das auch eine Vermarktungssituation ist?
Ja, es ist natürlich so, ich bin ja dadurch, dass ich, mein ökonomisches Leben spielt sich hauptsächlich im Theater ab und da bin ich ja in den letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren auch dauernd mit Vermarktung beschäftigt. Es ist schon anstrengend, sich dauernd und überall vermarkten. Also ich müsste mich sozusagen vermarkten als Schauspieler, als Regisseur und als Autor. Und es ist dann einfach auch phasenweise so gewesen, dass ich vielleicht zum Schreiben noch gekommen bin. Darauf habe ich immer irgendwie Wert gelegt und da habe ich mir die Freiräume immer geschaffen. Aber mich auch noch sehr ausführlich darum zu kümmern, wie ich das jetzt unterbringe, das habe ich weniger leisten können, muss ich einfach sagen. Ich habe natürlich immer wieder mal Versuche gemacht. Ich habe dann über ein paar Jahre gedacht, naja gut, der Hauptweg geht vielleicht über solche Wettbewerbe, habe mich viel bei Wettbewerben beteiligt. Das hat ja dann letztendlich auch letztes Jahr beim Bachmann-Preis dann irgendwann mal geklappt. Über viele Jahre aber eben auch nicht. Und ich habe zeitweise dann auch eher gedacht, ach, ist doch wurscht. Also schau, dass du in direkten Kontakt mit deinem Publikum kommst. Also habe eher geguckt, dass ich Lesungen mache und sowas.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie wurden eingeladen im vergangenen Jahr zu den 34. Tagen der deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt. Mhm. Und da geht es um den nicht ganz unbekannten, sondern sehr renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie waren nominiert, ich glaube als einer von 14.
14 werden da eingeladen, genau.
Und allein das und die Einladung nach Klagenfurt sind eine Auszeichnung, das ist keine Frage.
Kann man schon sagen.
Wie wird man dort eingeladen? Bewirbt man sich oder wird man ausgewählt von einer Jury? Wie läuft das?
Es gibt 7 Juroren und man kann einen Text entweder allen schicken oder einem von denen oder und die Art und Weise, wie man das tut, also wie man sich präsentiert, ist eigentlich auch einem überlassen. Das heißt, man kann also auch komplett als Nobody einem Juror da was zuschicken. Die Chance, dass der das sich näher anguckt, ist vielleicht auch nicht immer gegeben. Das weiß ich nicht. Ich habe nur, als ich da war, festgestellt, dass es da keinesfalls irgendwie von Nobodies wimmelt, sondern die meisten, die da auftauchen, haben bereits einen Verlag hinter sich, haben einen Agent hinter sich. Das war schon etwas eine überraschende Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und es ist durchaus auch so, und das ist auch rechtens und völlig in Ordnung, dass diese Verlage auch zu diesen Juroren Kontakt haben. Also so ein Verlag sagt dann auch, wir haben hier eine neue Autorin und die bringt im Herbst ihren ersten Roman raus und wir würden Ihnen gerne, Herr XY oder Frau XY, da einen Ausschnitt draus schicken. Gucken Sie sich das so mal an, ob das für den Bachmann-Preis für Sie in Frage kommt. Und also der ganze Betrieb ist schon sehr unter Aufsicht. Also es waren vielleicht insgesamt, sage ich mal, 3-4 sogenannte, was man Nobodies nennen könnte. Alle anderen hatten auf jeden Fall schon verlegt und die Bücher lagen da aus und so weiter. Und ich meine, ich hatte ja auch verlegt, wenn auch erst kurz davor. Und ich denke, es hatte schon noch damit zu tun, dass ich dieses Buch mitschicken konnte. Ich denke, das schafft dann doch immer eine gewisse Aufmerksamkeit.
Sie haben dort dann gelesen,
ja,
wie üblich in Klagenfurt, 30 genau. Minuten, glaube ich, haben wir zur Zeit, zu lesen, vor Publikum und Jury öffentlich. Ja. Was haben Sie gelesen?
Ich habe aus einem Kurzroman einen Zusammenschnitt gemacht.
Das kann man sich im Übrigen im Internet noch anschauen, auf der Seite des Bachmann-Wettbewerbs. Ich habe mir das angeschaut, sowohl die Lesung als auch die Jury-Diskussion. Da gab es große Unterschiede. Das Publikum schien sehr amüsiert, erheitert. Ja. Es gab fast Szenenapplaus, würde ich das sagen. Zumindest viele Lacher. In der anschließenden Jury-Diskussion will ich nicht sagen, war das nicht ganz so, sondern da waren wirklich etliche Juroren, die ihnen bestimmte Dinge zum Vorwurf gemacht haben, die ihren Text nicht gut fanden, die gesagt haben, da haben sie Karlauer an Karlau gesetzt, Highlight ein Highlight, wir haben gar nicht verstanden, worum es da geht. Es wurde auch, so habe ich es verstanden, ein bisschen bemängelt oder kritisiert, dass sie das auch als Schauspieler, der sie ja nun auch sind, inszeniert haben.
Ja.
Die meisten Leute, die schreiben, können ja vielleicht nicht so gut vorlesen.
Ja.
Dann bleibt der Text nackt übrig. Man vergisst besser, wie der vorliest. Bei Ihnen, würde ich sagen, war es eine sehr, sehr schöne Performance.
Nackt bleibt er halt auch nicht über, wenn die anderen das, also die das nicht so toll machen, sage ich mal mit Vorsicht, nackt bleibt er meines Erachtens dann auch nicht über. Aber es kann dem Zuhörer vielleicht schon das Gefühl geben, dass er freier ist im Umgang mit dem Text. Ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen. Auf der anderen Seite fand ich das irgendwie schon auch ein bisschen merkwürdig, dass sozusagen, wenn Energie im Raum entsteht, ich sage das mal mit einem Begriff, der im Theater natürlich hauptsächlich seine Funktion hat, dass wenn Energie im Raum entsteht, der auch aufs Publikum wirklich übergreift, dass das kritisiert wird, ist eigentlich auch schon seltsam. Ein bisschen möchte ich korrigieren. Also es ist jetzt nicht so, dass die gesamte Jury über mich hergefallen ist. Ich fand es schon relativ klar polarisiert. Es gab so 3 für, 3 gegen. Und gleich der Erste, der Herr Winkels, ist halt ziemlich über mich hergefallen und er hat diese Sachen gesagt, eben mit Karlauer an Karlauer. Ich denke natürlich, er hat nicht ganz kapiert, dass da irgendwie noch was anderes drunter liegt. Vielleicht, jetzt, das ist aber sehr gewagt, hat es vielleicht auch zu gut verstanden, weil ich meine, er kommt letztendlich auch aus dieser intellektuellen Ecke. Und es ist eigentlich ein Text, der auf sehr ironische Weise, aber auch eigentlich sehr intellektuell ist. Und ich bin eigentlich ganz stolz drauf, weil es mir da gelungen ist, das beides miteinander zu verbinden. Also wenn ein Publikum darauf anspringen kann, finde ich das natürlich auch gut, weil ich bin, sagen wir mal, von Haus aus, wenn man so will, nicht gerade gesegnet damit, dass das Publikum mir sofort zu Füßen liegt oder so. Also meist, egal in welchem Bereich, muss ich wirklich sagen. Also als Schauspieler, glaube ich, haben sie oft das Gefühl, das ist irgendwie eine bedrohliche Energie, mit der sie sich nicht richtig warm werden. Also spiele ich vielleicht auch manchmal etwas gegen das Publikum und nicht unbedingt mich so in die Herzen. Was auch, sagen wir mal, das ist auch eine naturelle Sache. Also jeder Schauspieler hat da auch einfach ein ganz anderes Gesamtcharisma, das er irgendwie auch ein Stück weit akzeptieren muss. Als Regisseur bin ich ziemlich artifiziell zum Teil auch. Also sehe meine Aufgabe nicht nur darin, einfach eine Geschichte zu erzählen, sondern die auch in eine bestimmte künstlerische Form irgendwie zu packen. Und als Schriftsteller ist es dadurch, dass ich auch oft fragmentarisch schreibe oder dass ich so in irreale, traumatische Situationen die Handlung führe, ist es auch oft sicherlich eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich bin es eigentlich gewohnt, dass man ein bisschen spröd auf mich und meine Elaborate reagiert. Und insofern war das natürlich irgendwie eigentlich klasse, dass, dass es da anders war, aber dann auch wieder absurd, dass mir jetzt genau das zum Vorwurf gemacht wird, was ich eigentlich über Jahre hinweg nun wirklich eher als Mangel immer war. Ne? Also wie hat der gute alte Zadek, bei dem ich irgendwie in Wien gearbeitet habe, der meinte, ja, du hast halt keinen Humor. Und das finde ich dann schon sehr witzig, wenn dann knapp 20 Jahre später mir zum Vorwurf gemacht wird, dass ich zu viel Humor in den Text gepackt habe.
Christian Fries, haben Sie Lust, hier im Doppelkopf in HR2 Kultur einen kurzen Text von sich zu lesen,
ja,
damit unsere Hörerinnen und Hörer auch einen Eindruck bekommen, ja, von Ihrem Stil, von Ihrer Sprache?
Ja.
Was werden Sie lesen?
Wobei ich dazu sagen muss, ich habe natürlich jetzt was sehr Kurzes ausgewählt. Das ist jetzt sozusagen, das kann man nicht eine Erzählung nennen, sondern das ist, so, ja, das ist eigentlich fast ein Liedtext, wenn man so will. Ich habe mir gedacht, wir haben kurz darüber gesprochen, dass an einer bestimmten Stelle da auch ein kleiner Musikeinsatz dazukommt. Meine Idee war dabei auch zu zeigen, dass ich natürlich auch interessiert bin, diese verschiedenen Welten, in denen ich unterwegs bin, irgendwie auch mal zusammenzubringen. Also Texte in Verbindung mit musikalischen oder klanglichen Elementen zu bringen, ist dabei natürlich eine Möglichkeit. Das Haus des Rattenfängers. Ja, wozu hat der Rattenfänger ein Haus? Ich weiß es nicht. Aber er hat es. Wohnt er denn da? Nein, wie kann er? Er ist ja immer unterwegs. Sperrt er die Kinder dort ein? Nein, ich glaube nicht, dass er das tut. Nun, er hat es wohl einfach. Ein Haus. Steht etwas darin? Nein, es ist ganz leer. Aber das Seine ist es, das Haus des Rattenfängers. Er geht hinein, sagt, dies ist mein Haus. Und weiter nichts. Ja, warum auch nicht? Weiter nichts. Nein, weiter nichts. Und so sieht es aus. Ist der Rattenfänger ein lieber Mensch? Nein, keineswegs. Aber darum muss man nicht gleich Angst haben. Vielleicht ist er einsam. Ja, das ist möglich. Wenn er weint, weint er schwarze Tränen. Und warum schwarze? Das sind die, die niemand fortwischen kann. Auch ich nicht? Nein, auch du nicht. Sie springen ihm aus dem Herzen. Dann trocknen sie auf der Wange. Ein lieber Mensch ist der Rattenfänger nicht. Aber weinen kann er also. Das ist ja auch was. Rattenfänger, Rattenfänger, kommst du auch an meinem Fenster vorbei? Wünsch es dir nicht zu früh, Kind.
Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Heute am Tisch mit Christian Fries, Schauspieler, Regisseur, Musiker und Autor. Gastgeber ist Klaus Gnichwitz. Herr Fries, das war ein Text von Ihnen vorhin,
genau,
von Ihnen gelesen. Es war aber auch Musik von Ihnen,
ja,
von Ihnen gespielt und komponiert.
Mhm.
Das führt mich zur Musik, einem weiteren großen Thema in Ihrem Leben. Ich möchte zuvor noch erwähnen, dass Sie 1959, Sie sagten schon, in Duisburg im Ruhrgebiet geboren sind, in einem bildungsbürgerlichen Haushalt. Ihr Vater war Lehrer. Welche Rolle spielte Musik bei Ihnen zu Hause?
Oh, keine so große. Es gab das Traditionsklavier, das Familienklavier, das stand in der Ecke und ich wusste, dass meine Mutter früher gespielt hat. Ich habe sie aber nie spielen hören. Und meine Geschwister, ich habe drei ältere Geschwister, die haben das der Reihe nach auch versucht und dann eigentlich nicht wirklich durchgehalten. Und mit mir war das im Grunde auch nicht anders. Ich habe es mit 6 oder 7 angefangen und dann mit 12 auch erstmal wieder hingeschmissen. War ich froh, dass die Klavierlehrerin aufhörte. Und konnte ich auch aufhören. Und dann habe ich zwei Jahre später aber dann einfach aus dem Wohnzimmer in mein Zimmer geholt und habe angefangen, drauf rum zu improvisieren. Ohne Anleitung und eigentlich auch ohne, also ich hatte nicht bestimmte Musik im Ohr, die ich jetzt da reproduzieren wollte, die ich am Radio gehört hätte oder sowas, was ja eigentlich für das Alter auch normal gewesen wäre. Aus irgendeinem Grund habe ich das aber nicht gemacht. Ich habe eigentlich direkt angefangen zu komponieren und das war irgendwie so ein Gemisch natürlich aus klassischen Elementen und irgendwie Pop-Elementen, irgendwas zusammengezwurbelt.
Aber es gab dann irgendwann den Entschluss, Musik zu studieren. Ja, an der Musikhochschule in Düsseldorf.
Das ist richtig, aber das ist dann über sehr verschlungene Umwege gegangen. Ich wollte nach dem Abitur eigentlich wieder ganz normal Unterricht haben und hatte in der Zwischenzeit aber dann schon natürlich das irgendwie auch weitergeführt mit dem Klavier und war dann für die Musikschule, wo ich einfach Unterricht haben wollte, irgendwie zu gut. Oder die haben jedenfalls dann gesagt, ah, wieso Musikschule, gucken Sie, dass Sie auf eine Musikhochschule kommen. Und dann habe ich in der Zeit einen Lehrer getroffen, der mich sehr gefördert hat, der mein Talent da sehr hoch einschätzte. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also wenn ich nebenher jetzt auch noch Musik studieren kann, mache ich das halt irgendwie ein bisschen blauäugig, muss man wirklich sagen. Aber das ist natürlich dann doch ein enormer Arbeitseinsatz, der dann erfordert ist. Und dann habe ich über mehrere Jahre dann eigentlich wirklich technisch nochmal sehr von Grund und von neu angefangen und 4-5 Stunden am Tag geübt, über mehrere Jahre hinweg, fast jeden Tag. Und das ist die Basis dessen, dass ich das heute noch, obwohl ich dann nach der Beendigung des Studiums das nicht wirklich weiter professionell verfolgt habe, in dem Sinne, dass ich doch heute auch immer noch spiele für mich und eben auch komponiere. Hauptsächlich für meine Theaterproduktion, ja.
Was war damals Ihr Schwerpunkt im Studium? Was haben Sie besonders gerne, besonders oft gespielt oder andersrum, was nicht?
Ja, da beginnen die Probleme. Mein Lehrer kam eigentlich von einer sehr traditionellen Ecke. Das war ein Uruguayaner, den es nach Deutschland verschlagen hatte. Der hatte ein sehr traditionelles Bild vom Pianisten. Also wir sind dann irgendwann eben auch einkaufen gegangen und haben den schwarzen Anzug gekauft. Und es musste für das Konzertprogramm, musste es eben irgendwie ein Bach, ein Mozart, ein Romantiker und eine moderne Geschichte sein, was so das Übliche ist. Und das hat mich sehr gequält und im Grunde genommen war das Studium ja auch so aufgebaut. Man muss natürlich bei so einem Studium nachweisen, dass man in allen Epochen zu Hause ist und das ist mir eigentlich gar nicht gemäß. Also ich habe bestimmte Schwerpunkte, ich spiele Bach rauf und runter und dann mache ich eigentlich sofort einen Sprung und der führt eigentlich direkt ins 20. Jahrhundert und alles, was dazwischen ist, muss ich gestehen, erfüllt mich nicht so mit Begeisterung.
Sie haben das Studium aber zu Ende geführt?
Ich habe das Studium zu Ende
geführt. Mit künstlerischer Reifeprüfung und allem? Obwohl Sie sich so gequält haben?
Ach ja, gequält, was heißt schon gequält? Naja, sagen wir mal so, es wurde zusehends, wurde es einfach offenbar, dass meine Interessen und die Interessen des Lehrers, die er für mich hatte, auseinandergingen. Er hatte schon die Hoffnung, dass ich da sowas wie eine Karriere machen kann am Klavier. Und das sah ich nicht. Ich wusste, dass meine Prioritäten doch eher im Bereich des Schreibens liegen. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt schon, dass mir das Theaterspielen sehr viel leichter fällt als das Klavierspielen. Ich war am Klavier extrem nervös. Das heißt, Konzertieren war für mich schon eine ziemlich anstrengende und nicht unbedingt befriedigende Geschichte.
Was haben Sie nicht genossen?
Das habe ich nicht genossen, nee.
Ansonsten habe ich den Eindruck, heute stehen Sie ganz gerne auf der Bühne.
Ich stehe sehr gerne auf der Bühne, aber am Klavier ist derselbe Effekt. Wenn ich am Klavier sitze, kommt jemand rein, weiß ich sofort nicht mehr, spiele ich in G-Moll oder G-Dur. Also so blöd das klingt für jemanden, der studiert hat.
War das damals nach dem Abschluss des Klavierstudiums so ein radikaler Bruch? So wie es sieht von außen so aus, als sei es ein radikaler Bruch gewesen?
Nee, das ging schon ineinander über. Ich habe dann mit 24 saß ich da mit zwei Studien. Ich studierte Philosophie und Deutsch in Köln für Lehramt. Ich wollte aber kein Lehrer werden und ich studierte in Düsseldorf Klavier auf Pianist und wusste aber, dass ich kein Pianist sein würde und ich merkte mit 24, ich muss mir was überlegen. Auch mir begann zu dämmern, dass ich auch in dieser Gesellschaft Geld verdienen muss. Und dann bin ich darauf zurückgekommen, dass das, was mir leicht gefallen ist vergleichsweise, wirklich das Spielen war. Das wusste ich, weil ich so in verschiedenen Truppen schon agiert hatte. Und habe dann Versuch gemacht, doch irgendwie knapp vor der Schallgrenze altersmäßig noch auf eine Schauspielschule zu kommen. Und das hat direkt beim ersten Anlauf auch geklappt in Berlin. Und dadurch bin ich dann aus meinem Elternhaus, Dunstkreis, aus Duisburg rausgekommen. Ich bin diese Bücher losgeworden, das Rumsitzen und Schreiben und Lesen, was ja irgendwie auch eine sehr sitzende Tätigkeit ist. Ich bin das Klavierspielen losgeworden, was auch eine sehr sitzende Tätigkeit ist. Habe aber dann, bin 85 an die HDK gekommen, heutige UDK, Universität der Künste in Berlin. Habe dann aber noch 3 Jahre weiter offiziell Klavier studiert und habe zu demselben Zeitpunkt eigentlich den Klavierabschluss gemacht, wie ich auch den Schauspielabschluss gemacht habe.
Welche Rolle spielt Musik heute in Ihrem Leben?
Ja, also manchmal beneide ich andere Leute, die so sagen, naja, wenn es ihnen nicht gut geht oder sowas, legen sie eine Musik auf und dann geht es ihnen besser. Ich höre, wie das, glaube ich, für viele Musiker so ein bisschen ist, ich höre eigentlich gar nicht so sehr viel Musik. Eben weil ich es sozusagen gewohnt bin, auch natürlich mit einem gewissen professionellen Ohr auch zu tun. Also wenn ich höre, dann höre ich und wenn ich spiele, dann arbeite ich eigentlich. Also ich setze mich auch nicht mal einfach ins Klavier und spiele zur Entspannung was oder so, wie manche Leute das formulieren. Muss ich sagen, das ist mir auf eine Art nicht gegeben. Wenn ich mich da hinsetze, dann arbeite ich oder lerne irgendein Stück auswendig oder bin mit etwas eigentlich mental intensiv beschäftigt. Und deshalb ist das für mich ja so eine bestimmte, mich befriedigende Arbeit, der ich nachgehe, wenn ich ihr nachgehen will. Ich habe natürlich da die Möglichkeit, das nur dann zu tun, wenn ich Lust dazu habe. Und da gibt es Phasen, wo ich das mehr tue, wo ich das sehr intensiv tue, wo ich auch sehr, sehr wieder Feuer fange und Phasen, wo das auch ein bisschen ruht.
Wenn Sie komponieren, komponieren Sie immer auch auf eine bestimmte Situation hin, also zum Beispiel für etwas, wo Sie Musik in einem Theaterstück brauchen? Oder ist Komponieren auch etwas, was dann einfach so passiert?
Also meist steht es im Zusammenhang tatsächlich mit dem Theater. Und meist läuft das so ab. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Vorgang, da hatte ein befreundeter Regisseur, bei dem ich auch mitspielen sollte, hatte die Idee, dass man vielleicht mit Klaviermusik operiert. Und dann habe ich während der Proben, während die Schauspieler improvisiert haben, also es waren körperliche Improvisationen, weniger mit Text, habe ich am Rand gesessen und habe zu dem, was ich gesehen habe, was die da auf der Bühne gemacht haben, habe ich kleine Improvisationen probiert und habe mir diese sozusagen den Nukleus der jeweiligen Improvisation dann aufgeschrieben. Und das lasse ich dann meist ruhen. Und wenn ich weiß, für irgendeine Inszenierung, vielleicht von mir selbst auch, brauche ich was, dann gucke ich das sozusagen durch und gucke, was da brauchbar ist und arbeite das dann zu kleinen Stücken aus. Und die sind meist irgendwo zwischen 1,5 und 4 Minuten sowas.
Bevor wir weitersprechen, hören wir eine zweite Musik, ja. Ein Musikwunsch von Ihnen, ja, genau. Béla Bartók.
Genau.
Was genau und warum?
Streichquartett Nummer 4, zweiter Satz. Ich habe zu Bartók schon eine recht enge Beziehung. Der gehörte zu denen, den ich als Jugendlicher schon sehr, sehr gern gespielt habe. Und den schüttelt man nicht so einfach aus den Fingern, weil dabei sind die Sachen auch schwierig. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit die Sonate für Klavier wieder vorgenommen und habe festgestellt zu meiner Freude, dass sie mir sehr viel leichter fällt als noch vor 15 Jahren. Und das sind einfach tolle Sachen. Und ich find den sehr eigen und singulär irgendwo, auch in der Musik des letzten Jahrhunderts. Ich mag sehr seine Klangempfindlichkeit. Ich mag natürlich seine rhythmischen Elemente sehr, sehr gern. Und die Musik haut mich auf eine Art immer wieder um und vielleicht unsere Zuhörer auch. Ich habe was ausgewählt, was eher ein bisschen krass ist.
HR2 Kultur, Sie hören den Doppelkopf. Heute mit Klaus Gnichwitz am Mikrofon und meinem Gast Christian Fries, Schauspieler, Regisseur, Autor und Musiker. Herr Fries, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Nach dem Klavierstudium in Düsseldorf haben Sie eben nicht die Karriere eines Pianisten eingeschlagen, sondern Sie haben vorher schon ein Schauspielstudium begonnen, 1985 in Berlin, auch später auch abgeschlossen und haben gesagt, Sie hätten sich da in ein Metier gerettet, was vermeintlich das Einfachste für Sie war. Ist es so einfach oder war es so einfach, Schauspieler zu werden, zu sein?
Also ich habe natürlich dann hintergemerkt, wie hochkomplex dieser Stoff natürlich auch ist. Aber erst einmal hatte ich schon das Gefühl, das ist etwas, was mir leicht fällt. Eben wie ich vorhin schon erwähnte, weil ich unter den Konzertsituationen am Klavier dann doch eher gelitten habe. Das Problem hatte ich zum Beispiel im Spiel nie. Also ich hatte von Anfang an einen sehr starken improvisatorischen Zugang zu der Sache und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn irgendwas schief geht oder so, da kann ich mich auf jeden Fall retten. Und am Klavier geht das nicht so ohne weiteres, wenn in der Bachfuge was schief geht. Weiß nicht, vor 300 Jahren konnten die Leute dann vielleicht weiter improvisieren im Fugenstil, aber das kann ich natürlich nicht. Und auf der Bühne als Schauspieler ist das eben anders. Also ich bin da ganzheitlicher, totaler, körperlicher anwesend. Das ist aber zum Beispiel auch was dann später doch auch mehr zum Problem wird. Also der gesamte Reichtum der Mittel, die eingesetzt werden, ist mir natürlich dann auch erst während des Schauspielstudiums dann so richtig bewusst geworden und heute betrachte ich Schauspiel nicht mehr als so eine ganz einfache Angelegenheit.
Aber es muss mit Ihnen eine ganze Menge gemacht haben, dieses Studium. Ja. Irgendwo habe ich gelesen, was folgte, war eine Explosion. Emotional, körperlich, künstlerisch. Ja. Was ist da explodiert?
Ja. Naja, wie ich vorhin schon andeutete, ich habe in den 5 Jahren davor sehr viel am Tisch gesessen. Ich war immer noch in meiner Heimatstadt und ich ging Studien nach, die mich zwar sehr interessierten und meine Leidenschaft hatten, aber die nicht auf einen bürgerlichen Beruf in irgendeiner Weise rausliefen. Also es war schon nötig, dass irgendwas explodiert, also dass irgendwas passiert, sagen wir es mal so. Und diese Explosion ist eine emotional-körperliche gewesen. Ich habe da einfach alles kennengelernt, was im Bereich der Körperarbeit, was es da gibt. Und ein Schauspielstudium heute ist ja nicht so sprachlich fixiert, wie das vielleicht noch, weiß ich nicht, vor 40, 50 Jahren gewesen sein mag. Das ist ja eine ganzheitliche Angelegenheit. Der Körper wird wach gemacht, der Geist wird wach gemacht, die Emotion wird wach gemacht. Wir haben zum Beispiel auch ganz dezidierten sechswöchigen sogenannten Strasberg-Kurs gehabt. Strasberg ist ein Nachfolger von Stanislavski. Also es ist eine Theaterrichtung, die sehr stark auf Emotionalisierung zielt, wo es auch darum geht, irgendwie alte Erinnerungen wieder wachzurufen und ein Stück weit auch das eigene vergangene Leben nochmal durchzuleben und zu gucken, was da eigentlich für Emotionen und für Traumata auch verborgen sind. Und da merkt man jetzt schon an meiner Wortwahl, da gibt es natürlich dann eine Verbindung zum Schreiben auch. Also insofern, ich habe dann auch in der Zeit riskiert, dass mein Schreiben sich sehr verändert. Also ich hatte mit 24, 25 so eine Schreibe entwickelt, sage ich mal, die mir auch im Rückblick noch sehr, sehr gut gefällt. Die war dann nicht mehr zu halten. Das ist irgendwie in den 3-4 Jahren einfach dadurch dieses Studium auch kaputt gegangen. Ich musste sozusagen nochmal neu anfangen und habe das aber auch gern gemacht.
Sie haben dann tatsächlich als Schauspieler gearbeitet, ein Schauspielstudium abgeschlossen und tatsächlich ein Engagement bekommen, sogar in Wien am Burgtheater von 1988 bis 1991. Sie haben mit 28 also zum ersten Mal Geld verdient.
So sieht's aus und habe dann entdeckt, dass das ganz gut ist.
Welche Erinnerungen haben Sie an Wien?
Oh je, sehr reichhaltige. Das ist schon eine sehr intensive, auch glückliche Zeit gewesen auf eine Art, obwohl ich jeden Tag geheult habe, von morgens bis abends.
Warum?
Naja, ich habe in der Zeit, das klingt jetzt völlig blöd, weil Wien ja nun die Stadt freut sich, ich habe in der Zeit sehr intensiv Therapie gemacht. Das ist auch, würde ich auch im Rückblick sagen, ein wesentlicher Entwicklungsschritt für mich gewesen. Und ich war einfach sozusagen in einer Daueremotionalisierung, muss man rückblickend wirklich sagen. Das hat mich natürlich auch sehr wach und sehr, sehr reizbar. Reizbar auch im doppelten Sinne. Ich habe mich viel mit Leuten gestritten. Ich hoffe, das ist zwar auch heute noch so, aber kommt nicht mehr ganz so oft vor. Also ich war sehr intensiv mit mir beschäftigt, mit meinen Gefühlen beschäftigt, entsprechend auch damit beschäftigt, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie sind Begegnungen, wie ehrlich sind Begegnungen, was ist die Wahrheit einer jeweiligen Begegnung. All die Dinge, die mit so einer Therapie natürlich zusammenhängen. Es war eine sogenannte psychotherapeutisch orientierte Körpertherapie. Da lege ich einen gewissen Wert drauf. Also es ist weniger eine Schwarzgeschichte gewesen. Entschuldigung. Nichts gegen Gesprächstherapie oder so. Sondern eben sehr stark auch eine, die auf so einer körperlichen Ebene ansetzt, die über den Atem geht, über den Körper geht. Das ist eine Sache, wo man auch, sagen wir mal, ein Stück weit sehr süchtig werden kann. Es ist mein Ersatz für Drogen gewesen. Wie meine Beschäftigung mit den Träumen und mit dem sogenannten Unbewussten ist bei mir, glaube ich, sehr stark das, was für andere Leute die Droge war. Mit Drogen hatte ich wiederum sehr wenig zu tun.
Sie haben aber auch irgendwo geschrieben, ich kam da nicht klar, musste da wieder weg.
Ja, ich hatte Schwierigkeiten, weil ich halt aufmüffig war. Das hing mit dem zusammen, was ich gerade irgendwie auch formuliert habe. Ich habe da nicht reüssiert, sagen wir mal ganz blöd. Ne? Also ich habe einfach den Erfolg nicht gehabt und dann bin ich irgendwie auch trotzig geworden. Irgendwie wusste ich auch, das ist es nicht. Ich kann nicht hier mit einem großen Sprung plötzlich im Burgtheater landen und dann bleibe ich den restlichen Zeit meines Lebens da. Ich wusste, das ist eine 1-2-3-Jahre-Sache und dann muss ich irgendwie Neuland suchen. Ich muss mich finden erst einmal und das geht in so einem Bereich, wo so eine Struktur doch auch so stark gewachsen ist und wo Leute rumlaufen, die ganz klar ihre Richtung verfolgen. Die Regisseure, die sind nicht daran interessiert, wirklich jetzt da so einen neuen Typ irgendwie groß wahrzunehmen. Ich fühlte mich nicht wahrgenommen, ich fühlte mich nicht angemessen gefördert und entsprechend pampig habe ich reagiert und dann war ich halt auch relativ schnell weg vom Fenster.
Was folgte, waren Jahre der Freiberuflichkeit, eine Existenzform, die besser zu Ihnen passt als das Angestellten-Dasein?
Ja, schon. Ich bin nochmal fest im Engagement gewesen in Wilhelmshaven. Habe da natürlich dann auch angefangen, überhaupt die großen Rollen zu spielen, die ich spielen wollte und was natürlich am Burgtheater sich nicht so ergeben hatte. Und bin von da dann nochmal nach Münster auch ins feste Engagement gegangen. Und das waren aber insgesamt 4 oder 5 Jahre und ich war dann 7 Jahre frei. Naja, ich habe gastiert als Schauspieler und als Regisseur und ich habe geschrieben natürlich. Das war auch ein Grund, warum ich das feste Engagement in Münster dann hingeschmissen habe, um das zu tun, um zu gucken, ob das zum Beispiel geht von dieser kleinen Form, wovon ich ja vorhin ein Beispiel gelesen habe, so eher kleine Sachen, kurze Sachen, die nicht länger als 3-4 Seiten sind, wie es geht von dieser kleinen Form hinzukommen zu größeren Strukturen, sprich zu Romanstrukturen und das habe ich in der Zeit dann probiert.
Seit 2005 sind Sie doch wieder fest engagiert am Stadttheater in Gießen, in Hessen, als Schauspieler, aber auch als Regisseur. Ja. Was war da der Grund? Existenzdruck? Sie mussten wieder mal richtig Geld verdienen? Oder haben Sie sich auch so weit verändert, dass diese Angestellten-Situation jetzt nicht mehr so bedrohlich war?
Offen gesagt war es so. Ich habe in Münster zum Schluss auch, also ich hatte das geschafft, 4 Jahre da mit denselben Leuten zusammenzuarbeiten, ohne dass es zu Riesenkrächen gekommen wäre, aber am Ende war es dann doch auch wieder eine relativ stark von Auseinandersetzung geprägte Phase. Und das hatte ich natürlich noch im Hinterkopf. Und mich hat das nach den 7 Jahren, als ich das Angebot bekam, nach Gießen zu gehen, schon sehr interessiert zu gucken, ob ich mich in diesen 7 Jahren verändert habe, ob ich in der Lage bin, erstens die Hierarchie an so einem Theater auszuhalten und in der Kommunikation mit meinen Kollegen einfach war, konstruktiver zu sein. Und das hat sich beides eigentlich auch erfüllt. Natürlich hat es damit zu tun, dass ich in der Zeit, war das gerade das Angebot, das sich ergab. Und es war so gewesen, dass ich in den Jahren davor mehr inszeniert als gespielt hatte. Und ich hatte das Gefühl, das Spielen fließt mir weg. Und deshalb war ich da auch interessiert, sozusagen wieder massiv und viel spielen zu können und zu müssen und diese Erfahrung wieder wachzurufen. Und so ist es dann auch gewesen.
Jetzt kam schon mehrmals das Thema, ich habe mich da gestritten.
Ja, ja.
Sind Sie ein streitbarer Mensch?
Ich bin sehr verletzbar. Ich werde dann sehr schnell sehr wütend. Und das ist dann, ja gut, mit Wut muss man umgehen. Ich habe zeitweise das natürlich auch, sagen wir mal, ideologisch etwas aufgeheizt. Das war gerade die Phase, wo ich diese Therapie noch so gerade hinter mir hatte. Ich denke schon, dass in unserer Gesellschaft auf eine Art Emotionen halt nicht so gewünscht sind, es sei denn, es sind schöne, positive. Und entsprechend war ich natürlich immer der Meinung, der Mensch muss seiner Wut auch begegnen, würde ich auch ein Stück weit dran festhalten. Trotzdem ist klar, dass wir uns nicht jeden Tag anschreien können und ich vermeide das inzwischen auch und weiß zu schätzen, dass man auf einer sachlichen Ebene die Schwierigkeiten bespricht. Aber ich habe diese Erfahrung einfach sehr stark in mir. Das ist von Kleinkind an, kenne ich diese Wutexplosionen bei mir und es wäre irgendwie blauäugig zu sagen, dass das nicht vorhanden ist.
Ich habe Sie neulich in Gießen in der Hauptrolle in dem Stück Graf Oederland von Max Frisch gesehen.
Ja.
Und auf mich machen Sie den Eindruck eines physisch sehr, sehr, sehr präsenten Schauspielers mit einer ganz großen dynamischen Bandbreite von ganz leise bis zu exaltierten Ausbrüchen. Ist das nur dieser Rolle geschuldet oder ist der Schauspieler Christian Fries so?
Ich denke, das ist mein Naturell. Je nachdem, was man für eine Rolle hat, also kann ich das mehr rauslassen oder weniger. Ne? Aber da sehen Sie, das ist zum Beispiel so eine Schwierigkeit. Und auf der einen Seite ist der Wunsch natürlich, einen Schauspieler zu haben, der solche Rollen überhaupt realisieren kann. Und dazu braucht es, sage ich jetzt mal ganz blöd, auch ein gewisses aggressives Potenzial. Und wenn man von der Bühne runterkommt, soll der Mensch aber dann wieder einer sein, der sich in der Hand hat und der sich benehmen kann und der pflegeleicht ist und unsere positiven Qualitäten, die heute in der Welt so wichtig sind, bedient. Das geht alles nur so halb.
Sie arbeiten aber auch als Regisseur in Gießen. War das von Anfang an auch Teil des Vertrages und der Vereinbarung?
Nö, war es nicht mal, aber der damalige Schauspieldirektor, der wusste, dass ich inszeniere und hatte auch Sachen gesehen und hatte auch ein Interesse daran, mir diese Möglichkeit dann da auch in Gießen zu geben.
Sie werden in dieser Spielzeit noch ein Stück inszenieren.
Ja. Das heißt, wenn ihr euch totschlagt, ist es ein Versehen. Das ist ein Stück von Oliver Bukowski, das hat letztes Jahr Uraufführung gehabt. Das ist ein Stück, das sich an das Leben Heinrich von Kleists anlehnt.
Christian Fries, bevor wir darüber sprechen, warum Sie zum Ende dieser Spielzeit in Gießen aufhören, hören wir erst nochmal Musik,
gerne,
die Sie mitgebracht haben.
Ja.
PJ Harvey, die englische Rocksängerin. Warum?
Och, die ist mir einfach mal quergekommen, die finde ich super. Down by the water.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. Fish, big fish swimming in the water. Come back here and give me my daughter. Little fish, big fish swimming in the water. Come back here.
Im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Christian Fries zu Gast. Autor, Musiker, Schauspieler und Regisseur. Und Herr Fries, ich habe es eben schon kurz erwähnt, im Juni ist für Sie in Gießen Schluss. Sie haben zum Ende dieser Spielzeit Ihr festes Engagement im Stadttheater gekündigt. Warum?
Ich denke, es wird einfach Zeit. Ich glaube, das kann man so simpel sagen. Weil ich jetzt zusehends spüre, dass ich ein Angestellter bin. So könnte man es auch sagen. Die ersten 3 Jahre habe ich, wenn ich mich sozusagen bei jedem Projekt hätte frei entscheiden können, ob ich das machen möchte oder nicht, dann hätte ich in jedem Fall gesagt, ich möchte das machen. Insofern habe ich da nicht gespürt, dass ich Angestellter bin. Und jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Einfach, man muss sehen, dass da irgendwie auch eine Produktion nach der anderen kommt. Also im Jahr machen wir da etwa 6 Produktionen. Das ist sehr schwer, über viele Jahre da hinweg ein frisches Gefühl zu behalten. Ich habe da viele Dinge machen können, die auch gar nicht selbstverständlich sind. Eben auch das Inszenieren dort. Insofern ist das sehr super, was da gewesen ist in den Jahren. Aber ich merke auch, dass es sozusagen dann nicht mehr weitergehen kann. Also ich spüre recht stark, dass trotz allem ich natürlich ein Teil einer großen Struktur bin. Viele Dinge werden entschieden, mit denen die Schauspieler natürlich nie was zu tun haben. Das betrifft den Spielplan. Die grundsätzliche dramaturgische Ausrichtung einer Spielzeit oder so. Das ist völlig klar, dass ich damit nichts zu tun habe, aber ich merke, dass mir das zusehends ein Problem macht, dass ich eigentlich jetzt ganz blöd gesagt daran beteiligt sein wollen würde, weiß, dass das natürlich gar nicht geht und merke, na, dann ist es mir, glaube ich, lieber, ich muss mich wieder auf mich selbst besinnen und meine eigenen kleinen Projekte quasi designen und schauen, wo das hinführt. Und ich habe auch ein relativ starkes Bedürfnis, nochmal drüber nachzudenken, so in welcher Stadt ich leben möchte. Ich habe die Jahre, die ich in Gießen war, jetzt parallel immer noch in Münster auch eine Wohnung gehabt und zwischen diesen beiden Städten hin und her gependelt und habe aber vorher halt in Wien und Berlin gelebt, also habe natürlich diese Großstädte schon auch noch in Erinnerung und glaube, dass es für mich auch wieder wichtig ist, künstlerische Einflüsse zu spüren und die wirklich wirken zu lassen und mich da nochmal jetzt zu verändern. Außerdem spielt das Alter schon noch eine Rolle, also ich bin jetzt 50 und keine Ahnung. Also es ist keine Option zu sagen, ich bleibe jetzt noch 10 Jahre in Gießen und lasse mich dann irgendwann pensionieren. Aber plötzlich steht auf merkwürdige Art diese Option auf einmal so in den Raum und dann denke ich, hey, hallo, über was denkst du jetzt hier irgendwie nach? Ne? Natürlich irgendwie viel drüber nachgedacht, über alle Konsequenzen. Ich merke auch sehr viel stärker, als ich das früher getan habe, dass ich eine sehr, wie soll ich sagen, eine etwas reduzierte Existenz irgendwie auch führe, jetzt in so einem bürgerlichen Sinne. Ja. Ich habe 2 kleine Wohnungen, aber nicht eine große. Ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder. Das sind alles Dinge, die irgendwie mit dieser Art künstlerischen Lebens in meinem Fall sicherlich zusammenhängen. Aber ich merke jetzt auch stärker, welche Konsequenz das vielleicht haben wird. Also ich mache mir jetzt klare Gedanken darüber, was das fürs Altwerden zum Beispiel bedeutet. Also in diesem Sinne so ein seltsam unentfaltetes, wenig Raum, also im Privaten wenig Raum greifendes Leben zu führen, also wo ich nicht meine schönen Dinge da liegen habe und irgendwie täglich abends in meine Wohnung zurückkomme und genießen kann, dass das mein Umfeld ist. Ich beginne das so ein bisschen, fehlt mir das so langsam, ob es mir noch gelingt, in diesem vorgerückten Alter sowas zu entwickeln, weil ich glaube, auch sowas muss man üben oder wenn man es nicht von Anfang an hat. Das weiß ich nicht, ob mir das gelingen wird, aber zum Beispiel mal eine Wohnung zu haben statt 2, das ist etwas, was ich hoffe realisieren zu können, jetzt wenn ich hier in Gießen weggehe, muss ich mal sehen.
Das klingt so, erstens, dass Sie noch nicht wissen, wohin Sie gehen. Das
ist richtig, ja.
Und es klingt auch so, als wenn Sie noch nicht wüssten, was Sie machen. Also ein festes Engagement kommt jetzt erstmal nicht mehr in Frage.
Das ist im Moment, jetzt steht es nicht an. Also das hängt natürlich dann letztendlich auch wieder davon ab, wo das wäre und was das wäre. Das ist klar, ich will das jetzt nicht komplett ausschließen, aber es ist nicht das, worauf ich jetzt irgendwie besonders hinarbeite. Ich denke, dass ich hoffe, dass ich gastweise arbeiten kann, dass die Kontakte, die ich habe, ausreichen, mir da immer wieder was zu ermöglichen. Ich werde sicherlich ein bisschen mehr schreiben, als jetzt in den letzten 2 Jahren möglich war. Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass nochmal neue Einflüsse kommen. Ich spüre auch deutlich diese Eingesperrtheit in Deutschland. Ich bin leider nicht so ein Reisetyp. Habe ich an anderen immer sehr bewundert, die so zwischen den Kulturen ein bisschen hin und her springen. Wenn ich das vielleicht irgendwie nochmal hinkriege, auch mal zu gucken, was jenseits der Grenzen von Menschen im künstlerischen Bereich gemacht wird, dann fände ich das super. Und ich habe das Gefühl, ich bin im Moment dafür zumindest offener, als das vor 20 Jahren noch der Fall war.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, Christian Fries, ein gutes Händchen für alle anstehenden Entscheidungen. Ja. Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Autor, Schauspieler, Regisseur und Musiker Christian Fries. Der hat auch die letzte Musik ausgesucht. Was wird das sein?
Das ist aus Bach Kunst der Fuge, der 9. Kontrapunkt, gespielt von Glenn Gould, aber damit es ein bisschen unerwartet ist, auf der Orgel.
Dann vielen Dank, Christian Fries, fürs Gespräch. Am Mikrofon im Doppelkopf, meine Damen und Herren, verabschiedet sich für heute Klaus Gnichwitz. Machen Sie es gut.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.